Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Schwimme doch gegen den Strom. Darum geht's heute. Und stell dir mal so einen breiten Fluss vor. Die Lahn oder den Rhein. Und in dem Strom, da schwimmen so ganz unterschiedliche Dinge mit. Da schwimmt ein Ast, eine Kiste, eine Flasche. Und das geht alles in eine Richtung. Unweigerlich. Die Dinge, die schwimmen automatisch mit dem Strom. Wir haben gar keine andere Wahl. Doch in dem Strom gibt's auch Fische, lebendige Fische. Und die können bekanntlich gegen den Strom schwimmen. Und wenn sie nur mit dem Strom schwimmen, dann sind die Fische tot. Und jetzt lade ich dich ein, dieses Bild mal zu übertragen auf den Glauben. Wenn du in diesem Strom geistlich so lebendig wirst, gläubig, sagen wir gerne, dann hast du grundsätzlich die Möglichkeit, gegen den Strom zu schwimmen. Dann machst du nicht alles nach, was die anderen halt alles so machen. Du plapperst auch nicht nach, was man halt heute so erzählt, sondern du sagst einfach auf gut Englisch, so goes it not. So goes it not. Denn das ist jetzt nicht Gottes Wille, was hier passiert. Und Gott ist mein Chef. Und Paulus, der ruft uns ja dazu auf. Und dich, passt dich dieser Zeit nicht an. Gebrauch vielmehr deinen Verstand in einer neuen Weise und lass dich dadurch verwandeln. Dann kannst du beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Pass dich nicht dem Mannstrom an, dem man sagt. Man sagt auf keinen Fall, man hat, man trägt, man fährt. Beurteile, was Gott gefällt. Nicht der Masse, nicht dem Mann. Das ist jetzt so mal die Theorie. Aber so einfach ist das nicht, oder? Denn ich lasse mich immer wieder mal so treiben. Das ist viel bequemer. Denn dieser Strom, der ist mächtig. Das ist nicht nur so ein kleines Rinnsal. Und ja, viele sind bekehrt. Viele sind umgekehrt, haben sich umgedreht und lassen sich trotzdem ganz schön treiben, ohne das vielleicht zu merken. Wir sind in der Strömung drin, in Meinungsströmungen, in Geistesströmungen, in einem Bewusstseinsstrom, in einem Zeitstrom. Zum Beispiel in einem breiten Strom namens Individualismus. Ja, du bist individuell. Du bist einzigartig, weil Gott dich so geschaffen hat. Aber das Endresultat dieses Individualismus ist, man dreht sich heute sehr stark um das eigene Ich. Kleines Beispiel. Wenn ich ein Gruppenfoto sehe, wen suche ich als erstes auf dem Bild? Klar, mich. Alles dreht sich um das individuelle Ich. Das eigene Ich ist die einzige Grundlage, die heute noch gilt. Die einzige Grundlage des Denkens und des Handelns. Ich bestimme selbst. Und mal ehrlich, was will mir irgendjemand da reinreden? Was will mir eine Gemeinde reinreden in mein Leben? In meine ethischen Entscheidungen? Das geht die nichts an. das bestimmt nur ich. Das ist ganz allein meine Sache. Ich, mich, meiner, mir. Gott segne diese vier. Wir leben in einer Gesellschaft, die unglaublich mit sich selbst beschäftigt ist. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der? Wer ist die Schönste im ganzen Land? Und wer ist der Coolste und der Genialste? Unsere Gesellschaft ist ganz schön narzisstisch. Man will gebauchpinselt werden. Man möchte was darstellen. Man postet was. Und wie entscheide ich, ob das Bild gut ist? Ist doch klar. Ich schaue, wie ich aussehe. Ich gut, Bild gut. Und ja, das sind große Themen. Wir haben im letzten Jahr, im Frühjahr schon in 2 Focus-Online-Seminaren uns mit diesen Themen länger beschäftigt und drüber nachgedacht und festgestellt, wir sind in der Strömung, auch im Strom namens Hedonismus, mittendrin in einer Erlebnisgesellschaft, mittendrin in einer Konsumgesellschaft, auch mittendrin im mächtigen Strom des Materialismus. Und dieser Strom, der war schon immer mächtig. Das zeigt die Bibel ganz klar. Das Thema Geld, Besitz, Eigentum und die damit verbundenen Verhaltensweisen und Herzenshaltungen, also von Gier bis Großzügigkeit, nehmen in der Bibel einen unglaublich breiten Raum an. An die 2350 Texte sind diesem Thema gewidmet. Und die möchte ich jetzt gern mit euch anschauen. Nee, Scherz. Natürlich nicht. Das macht Siegert in 2 Wochen mit euch. Nee, macht er auch nicht. Aber der wird ein paar Stellen mit euch aus dem Buch Malachi zu diesem Thema anschauen. Noch ein Strom ist heute in der Postmoderne mächtig. Der Relativismus. Und zu dieser Geistesströmung möchte ich ein paar Sätze mehr sagen. Denn es herrscht heute irgendwie so der Eindruck, nichts Genaues weiß man nicht. Es gibt heute irgendwie nur noch eine Gewissheit. Nämlich, es gibt keine Gewissheiten. Alles ist relativ. Man kann die Dinge so sehen, ja, oder halt auch ganz anders. Nichts wird als endgültig anerkannt. Es gibt keine allgemeine Wahrheit. Ich habe meine Wahrheit und du, ja, du hast also deine Wahrheit. Nichts ist mehr ewig oder wahr. Alles scheint relativ. Und dieses Lebensgefühl, nichts Genaues weiß man nicht, sitzt auch in uns Christen. Sicher werden in evangelikalen Kreisen gerne die fundamentalen Wahrheiten beschworen. Man betont, dass man ja gläubig sei. Aber auch den Gläubigen können Zweifel kommen. Ob denn das alles so stimmt, was man da so hört in der Gemeinde oder wie man es sich so zurechtgelegt hat. Mit diesen Zweifeln haben mehr Christen zu kämpfen, als wir vermuten. Das zeigt mir auch die Härte und die Unbarmherzigkeit, mit der manche Christen unterwegs sind. Ich finde, da geht's ganz schön aggressiv zu. Und meine These ist, weil man unsicher ist, wird man laut, wird man polemisch. Man schafft sich dann so Feindbilder, vor denen man warnt. Und wenn ich das alles so betrachte, dann denke ich mir, Wahrheit. Wahrheit müsste uns doch eigentlich viel gelassener machen, oder? Wahrheit ist doch eine Größe außerhalb von uns, die wir nicht machen können, die wir auch nicht machen brauchen, die wir auch nicht aufrechterhalten müssen, sondern die uns hält, die wir nicht verteidigen brauchen, sondern die wir einfach nur bezeugen müssen. Denn das ist die erstaunliche Botschaft der Bibel. Es gibt Wahrheit. Und dieser Wahrheit kannst du begegnen. Diese Wahrheit hat einen Namen, Jesus Christus. Und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. Aber wenn ich das jetzt behaupte, wenn ich behaupte, Jesus ist die Wahrheit, dann werde ich ganz schnell im Namen der Toleranz als ein Wahrheitsfanatiker bezeichnet, so als ein Fundamentalist. Und Fundamentalisten, die sind ja ganz schön gefährlich. Achtung, darf man mit den Fundamentalisten überhaupt noch reden? Muss man mit denen nicht einfach den Dialog abbrechen? Muss man die nicht isolieren und diffamieren und lächerlich machen? Und ich frage mich mal ehrlich, wer ist hier intolerant? Ich finde, es gibt doch keine größere Intoleranz als einen Glauben, im Namen der Toleranz die Identität nehmen zu wollen. So nach dem Motto, verzicht auf die Mitte deines Glaubens. Gib deine Glaubensidentität preis. Sieh es ein. Es gibt keine Wahrheit. Und wenn du was anderes behauptest, okay, dann bist du halt ein Fundamentalist. Und wie intolerant ist das? Wie intolerant ist das denn? Damit erklärt doch jemand seine eigene Wahrheit für das Allgemeine. Und genau das möchte ich nicht. Ich zwinge niemanden meinen Glauben auf. Die Wahrheit, die mir in Jesus Christus begegnet, die kann nicht durch Zwang weitergegeben werden. Nicht durch Gewalt oder durch Dominanz. Und ich lasse mir auch nicht aufzwingen, was ich sagen darf und was nicht. Der Artikel 4 des Grundgesetzes, der gilt auch für Christen. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Und darum möchte ich weiter erzählen, was ich mit Jesus erlebe, erfahre. Und klar, ich bin nicht die Wahrheit. Und ich würde auch nie behaupten, ich hab die Wahrheit. Ich weise nur auf den hin, der die Wahrheit ist. Und ich lehne niemanden ab, der nicht so glaubt wie ich. Denn Jesus ruft mich ja sogar auf, meine Feinde zu lieben. Und klar, das Bekenntnis zu Jesus wird mir nicht unbedingt viele neue Freunde einbringen. Ich werde auch, außer vielleicht hier in der Runde, keine großen Beifallsstürme ernten. Aber wo beginnt denn das Bekenntnis? Ich finde, das Bekenntnis beginnt da, wo der Beifall aufhört. Da, wo es mich auch was kostet. Und auch klar, mein Bekenntnis geschieht in Toleranz gegenüber anderen. Aber nicht nur, sondern hoffentlich auch in einer tiefen, von Gottes Geist gewirkten Liebe zum Mitmenschen. Zum dem Mitmenschen, der anders denkt, der mir mit seinen Gedanken fremd ist oder Feind. Paulus schreibt, dagegen sollen wir uns an die Wahrheit halten und uns von der Liebe leiten lassen. An die Wahrheit, an Jesus halten, uns von ihm, von der Liebe leiten lassen. Also klar stehen und richtig lieben. Wahrheit und Liebe, 200%. Darum geht's. Klar stehen und richtig lieben. Leicht gesagt. Denn die verschiedenen Strömungen, die sind mächtig. Und wir sind ja nicht nur im Strom, sondern der Strom ist ja auch in uns drin. Ich behaupte mal, wir haben schon eine ganze Menge Wasser geschluckt. Wir haben das in uns. Wir sind nicht nur in der Welt, Welt ist auch in uns. Wir sind eben nicht nur Kinder Gottes, wir sind auch Kinder dieser Zeit. Und was uns treibt und bestimmt, ist eben nicht immer nur der Geist Gottes, da ist auch immer der Zeitgeist gehörig mit dabei. Wir leben, wir denken mehr in den Bahnen dieser Welt, als uns vielleicht lieb ist. Und wir biegen dann das Evangelium manchmal so entsprechend hin. Also wie jener Pastor, der fürs Gemeindehaus einen roten Teppich wollte. Also in die Gemeindeleitung eingebracht und da wurde drüber diskutiert und endlich dann am Anschluss abgestimmt. Und das Ergebnis war, 3 sind für rot, einer ist da dagegen, er möchte einen blauen Teppich. Und da man in der Gemeindeleitung sehr um Einmütigkeit bemüht ist und darum ringen möchte, beschließt man nochmal miteinander zu beten, nochmal hinzuhören auf Gottes Wille, was er sagen möchte in dieser Frage. Und das wird so getan. Und plötzlich ruft eine laute Stimme vom Himmel, blau! Der Pastor, der schluckt, überlegt und sagt, okay, jetzt steht's 3-2, dann nehmen wir den roten Teppich. Wir biegen uns das Evangelium entsprechend hin. Oder noch krasser gesagt, das Evangelium soll gar nicht meinen Lebensstil, soll gar nicht mich in Frage stellen, sondern soll meinen Lebensstil, soll mich bestätigen. Wie war das nochmal mit dem Individualismus und dem Narzissmus? Wenn es für mich richtig ist, wenn es für mich stimmt und sich gut anfühlt, dann ist es auch theologisch richtig. Dann hat Gott nichts dagegen. Wie leicht verdrehen wir das Evangelium nach unserem Bedarf? Oder suchen uns eben halt nur die Stellen raus, die uns jetzt da gerade so reinpassen. Und die anderen, die stören, überlesen wir mal lieber schnell. Denn wer mag die schon? Wer mag diese Störenfriede? Wer die Bibel aufschlagt, wer mag diese Störenfriede-Schriftstellen? Diese biblischen Störenfriede wie etwa die kleinen Propheten. Übrigens, die heißen klein, weil ihre Bücher dünner sind als die großen Propheten. Nicht, weil sie unwichtiger wären. Gegenteil. Die konfrontieren. Die fordern heraus. Das werden wir in den kommenden Wochen erleben, wenn wir Micha, Maleachi und Habakuk begegnen. Und heute Daniel und seinen Freunden Hanania und Asaja. Denn die 4, die stehen klar und lieben richtig. Die 4, die leben in Babylon, im heutigen Irak. Dorthin wurden sie mit vielen anderen verschleppt. In 3 Deportationen wurde Gottes Volk zwischen 605 und 582 vor Christus ins babylonische Exil geführt, weil es Gottes Wege verlassen hatte. Und vielleicht denkst du jetzt, jo, alte Geschichte, was will ich denn mit der jetzt anfangen? Aber ich finde diese alten Geschichten immer noch hochaktuell. Denn Babylon, der Ort, wo Daniel und seine Freunde leben müssen, ist in der Bibel ein Bild, eine Metapher für eine Welt ohne Gott. In der Johannes-Offenbarung wird Babylon ja als die große Hure bezeichnet. Und letztendlich steht Babylon auch für das Reich des Antichristen. Babylon ist für die Bibel ein Bild für Gottlosigkeit. Das fängt schon mit dem Turmbau an. Gott gibt ja dann der Stadt den Namen Babel. Und Babel, das bedeutet buchstäblich Verwirrung. Babylon steht für die Perversion von Geld, von Macht, von Sex. Und genau da leben Daniel und seine Gefährten. Im Psalm 137 heißt es, an den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Aber Daniel und seine Freunde, die sitzen jetzt nicht nur so am Ufer des Euphrat, sondern die sind mittendrin. Mittendrin in den Strömungen Babylons. Mittendrin am Hof des babylonischen Königs Nebukadnezar. Sie wurden ausgesucht, um in der Verwaltung zu dienen. Sie sprechen die Landessprache. Sie haben die babylonischen Schriften studiert. Sie haben sich der babylonischen Kultur eingefügt. Und sie erhalten sogar neue babylonische Namen. Unter den ausgesuchten Männern aus Juda waren Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Der Palastvorsteher gab ihnen andere Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania nannte er Schadrach, Mischael nannte er Meschach und Asaja nannte er Abednego. Und die vier, die nehmen das hin. Die leisten keinen Widerstand. Die vier haben nicht gegen die Zwangsausbildung rebelliert. Die haben auch nicht gegen die Umwandlung ihrer Namen rebelliert. Wir sollten die nicht zu Zeugen machen, wenn wir meinen, gleich mal eine große Revolution in diesem unser Land anzetteln zu müssen. Das haben die alles hingenommen in diesem Land. Aber Daniel nimmt den neuen Namen an, hat nichts dagegen, wehrt sich nicht dagegen, aber er wehrt sich gegen das Essen. Hier schwimmt Daniel gegen den Strom. Denn es gibt für ihn eine rote Linie. Er macht eben nicht alles mit. Der König hatte nämlich angeordnet, dass Daniel wie die anderen Essen und Wein von der königlichen Tafel bekommen sollten. Und ich finde eigentlich, das klingt doch ganz verlockend, so diese Vorstellung. Doch Daniel war fest entschlossen, die königlichen Speisen und den Wein nicht anzurühren. Denn dadurch würde er sich unrein machen. Er bat den Palastvorsteher, sich nicht unrein machen zu müssen. Daniel steht mutig zu seinen Glaubensüberzeugungen und bittet den Palastvorsteher, so ein kulinarisches Experiment mit ihm und seinen drei Freunden zu machen. Sie essen 10 Tage lang nur Gemüse und trinken nur Wasser. Und danach sehen Daniel seine Freunde sogar gesünder, kräftiger aus als all die anderen. Und da geht es jetzt nicht um die Vorzüge einer vegetarischen Ernährung, sondern da geht es darum, dass die vier mitten im Strom gegen den Strom schwimmen. Sie befinden sich als eine Minderheit in einem Umfeld, das komplett anders tickt als sie. Und was sollen sie machen? Wie sollen sie damit umgehen, mit diesem Babylon-Dilemma? Es gibt doch scheinbar nur ein Entweder-Oder. Entweder du passt dich der Kultur an, in der du lebst, und gibst dabei so irgendwie zwangsläufig dann deine Überzeugungen preis, oder aber du bleibst deinen Überzeugungen treu und ziehst dich aus der Welt zurück. Einige Israeliten beschließen, sich Babylon zu widersetzen, indem sie sich zurückzogen oder kämpften. Andere nehmen den babylonischen Lebensstil an und auch die babylonischen Götter. Und ich finde, das machen viele Christen heute genau so. Entweder oder. Sie passen sich entweder an und geben so nach und nach biblische Überzeugungen und Werte auf. Oder sie ziehen sich so zurück in die vermeintliche Sicherheit der Gemeindehauswände. Aber es gibt noch eine Option. Der Prophet Jeremia schlägt einen dritten Weg vor. Er sagt, baut euch Häuser, legt euch Gärten an, gründet Familien. Das sagt er allen in Babylon. Und er sagt auch, seid um das Wohl der Stadt, dieser heidnischen Stadt, besorgt. Betet für sie. Also dritter Weg, keine billige Anpassung, auch kein Rückzug der Frommen, sondern Salz der Erde sein. Licht der Welt. eben kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Sowohl klarstehen, als auch richtig lieben. Sowohl biblische Überzeugung haben und auch leben, als auch gleichzeitig in dieser Welt Einfluss nehmen, sich einbringen und so ein Segen sein in einem Land, das von Gott nichts oder nicht mehr viel weiß. Daniel und seine Freunde setzen sich für die Menschen da ein, mitten in diesem gottlosen Babylon. Und Daniel wird ja sogar zu einem sehr wichtigen Berater der heidnischen Herrscher. Aber die vier haben klare rote Linien und sind auch bereit, für ihre Überzeugung einen hohen Preis zu zahlen. Denk an die Löwengrube. Oder denk an Hanania, Michael und Asaja im Feuerofen. Da landen die drei, weil sie sich dem Befehl des Königs widersetzen und ein goldenes Standbild eben nicht anbeten. Die drei haben eine klare rote Linie. Sie beugen sich dieser Anordnung nicht. Und sie beugen sich auch nicht dem Druck der Masse, weil alle tun das. Sie bekennen öffentlich, es gibt nur einen Gott, vor dem wir uns beugen. Und ich glaube, wer sich eben vor Gott beugt und nur vor Gott beugt, wer sich vor Gott kniet und nur vor Gott kniet und nichts anderes anbetet, der kann vom Menschen auch aufrecht stehen. Der bekommt von Gott die Kraft dazu, aufrecht zu stehen, denn der weiß, ich bin in Gottes Hand. Ich bin von Gott gehalten. Komm, was jetzt da wolle. Entscheidend ist, dass Gott mit mir auf dem Weg ist. Entscheidend ist, dass er mich liebt. Denn wer weiß, dass er geliebt wird, der muss nicht beliebt sein. Wer weiß, dass er geliebt wird, der muss nicht alles tun, um beliebt zu sein. Beliebt sein wollen, Anerkennung bekommen, das ist die kleine Schwester von geliebt sein. Wenn du dich geliebt weißt, angenommen weißt, von deinem Partner, von Freunden, wenn du dich vor allem von Gott geliebt weißt, dann bekommst du Stand. Dann musst du nicht immer gucken, ob die anderen das jetzt gut finden, was du tust oder nicht. Es gibt viele Situationen, in denen ich die Möglichkeit haben, anders zu sein. Eben nicht mitzumachen. Oder eben bewusst etwas zu machen, was sonst keiner macht. Eben gegen den Strom zu schwimmen. Und eben nicht nur, weil wir gegen alles sind. Das kommt ja bei manchen so an. Die Christen, die sind gegen alles. Aber die sind gegen etwas, weil sie für etwas sind. Doch das Für, das, wofür die Christen sind, das kommt meiner Meinung nach oft nicht so rüber, sondern eher nur das Hauptsache dagegen. Ich weiß nicht, was deine Stimme ist, wo du sagst, so goes it not. So goes it not, da müssen wir mal drüber reden. Und klar, manchmal ist das richtig schwer. Manchmal kostet das Mut. Aber Jesus hat seinen Jüngern kein Leben ohne Gegenwind versprochen. Ganz im Gegenteil. Okay, das sind auch so Störenfriede Schriftstellen, die überlesen wir lieber ganz. Aber er hat es klar benannt. Und er hat es auch klar gesagt, er lässt seine Jünger nicht allein. Nebukadnezar, der sieht im Feuerofen nicht nur die drei. Er sieht da vier Männer umhergehen. Die vierte Person wird beschrieben als wie ein Sohn der Götter. Man könnte auch sagen, wie ein Sohn Gottes. Und für mich ist das Jesus selbst. Natürlich wussten die drei Freunde noch nichts von Jesus. Aber sie haben erlebt, dass er ihnen beistand. Und auch dir steht Jesus bei. Oftmals ohne, dass du ihn erkennst, aber er ist bei dir. Und durch ihn kannst du eben gegen den Strom schwimmen. Denn dieser Jesus, der ist der lebendige Fisch, der Ichthys. Im Griechischen heißt das Wort Ichthys Fisch. Und die ersten Christen, die haben dieses Wort Ichthys genommen als Bekenntnis. Sie haben gesagt, die Anfangsbuchstaben von Ichthys, die stehen für Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser. Für die ersten Christen war dieser Fisch darum ihr Erkennungszeichen. Und sie haben sich damit klar gemacht, Jesus, das ist derjenige, der gegen den Strom schwimmt. Denn Jesus war nie Mainstream, damals nicht und heute nicht. Er ist der, der gegen den Strom schwimmt. Und wenn du in Christus bist, wenn du dich an ihm festhältst, dann wirst du nicht fortgerissen. Denn durch ihn, und klar, nur durch ihn, wirst du, werde ich, ein lebendiger Fisch. Ich möchte beten. Jesus, du bist hier und ich bitte dich, schenk jedem Einzelnen hier den Mut und das Vertrauen in dich, dass wir dich bezeugen, dass wir dich nicht verschweigen, sondern dass wir auf dich hinweisen, denn du bist die Wahrheit. Lass uns von Daniel und seinen Freunden lernen, mutig zu dir zu stehen, auch wenn es schwierig ist und Konsequenzen hat. Und Jesus, wir können es nicht allein, weil der Strom, der ist so mächtig und unsere Kraft ist so klein. Und darum bitte ich dich, schenk du uns deine Kraft, um klar zu stehen und richtig zu lieben. Gib uns die Kraft deines Geistes, damit wir deine Zeugen sind. Ja, dass alle hören, dass alle erfahren, du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Ja, Jesus, du lebst, du bist unser Erlöser und du lebst. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.